Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und mein heutiger Gast ist Simon Godek. Simon Godek ist mir auf Twitter vor einiger Zeit inzwischen jetzt aufgefallen durch einen meiner Ansicht nach absolut herausragenden Tweet, wo er darauf verlinkt hat, auf die US-Militärstrategen, dass sie, dass im Bundestag ist ein darunter einen Tunnel gibt, wo Islamisten sich aufhalten würden und sie das doch bitte bombardieren wollen. Und über einen so ungefähr in dem Format der Anstößigkeit wollen wir uns jetzt unterhalten. Und damit herzlich willkommen, Simon.
Ja, servus.
Für die Leute, also du hast eine ziemlich gigantische Reichweite, wenn auch international, weil du, glaube ich, hauptsächlich Englisch postest. Zu Corona-Zeiten ist dein Kanal hochgegangen und du bist bei 1,1 Millionen Follower, machst, glaube ich, sonst nicht so viel auf Deutsch, aber vielleicht für die Leute, die dich trotzdem noch nicht kennen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, was hast du eigentlich gemacht, um wer bist du, wie bist du so groß geworden und so weiter,
also,
und so fort,
damit wir auf das Einzelnen kommen? Also, ich würde nicht sagen, ich war immer der NPC, aber ich war halt nie so auf Social Media aktiv. Ich hatte mal 2010 einen Twitter-Account und fand die Plattform abscheulich, habe sie wieder gelöscht. Und ja, inzwischen habe ich halt dann eben meine wissenschaftliche Karriere gestartet. Ne? International, also in Deutschland habe ich nur als Kind gewohnt und danach ging es eben nach in die Niederlande. Und ja, habe halt einen Bachelor gemacht, Master, PhD in Engineering und Postdoc. Hast du nicht gesehen, dann kam eben Covid. Und alles, was ich jetzt endlich gelernt habe und sogar an der Uni unterrichtet habe, wurde ad absurdum geführt. Und ich dachte halt so, also was ist hier ab? Und da habe ich halt mir einen Twitter-Account gemacht. Das lief wohl auch ganz gut, wie man sieht. War auch ganz schnell gesperrt mit 40.000 Followern, aber irgendwann hat dann Elon Musk persönlich den wieder freigeschaltet. Und dann ging es eben, ja, mit Common Sense, ne, ging es dann halt hoch, halt, indem man eigentlich die Realität in die Satire zieht. Das mache ich halt ziemlich gerne. Immer zeigen, was für Absurditäten wir eigentlich jeden Tag aushalten müssen. Ja, keine Ahnung, wie ich diese 1,1, fast 1,2, glaube ich, auf Twitter verdient habe, aber irgendwie finden die Leute es cool, was ich poste, oder viele Leute finden es auf jeden Fall cool. Auf Telegram selber, meine Telegram-Kanäle, die schweigen momentan so ein bisschen, weil ich habe auch kaum Zeit, um das alles irgendwie zu füttern. Ja, und ich weiß nicht, was man sonst noch über mich erzählen sollte. Ich habe nicht viel zu erzählen, aber...
Lass mich ruhig einfach ein bisschen einhaken, weil wenn du sagst, du bist mit Engineering gestartet, also Ingenieurwesen und so weiter, und hast das unterrichtet, wo ist der Bogen, dass bei der Clown-Grippe im Prinzip, die das mit der Realität gehakt hat, also was war da für dich so das Einfallstor?
Also mein PhD, da ging vor allem über System Thinking. System Dynamics, wenn es dir irgendwas sagt. Also Kausalitäten darstellen, ja. Und ich habe die Kausalitäten während meines PhDs und Postdocs auch beim menschlichen Metabolismus angewandt. Das heißt, ich habe Publikationen im menschlichen Metabolismus, Vitamin D, Cortisol und so weiter. Ich versuche immer, die Grundursachen zu finden für ein Problem. Dafür eignet sich halt System Dynamics ziemlich gut. Und da ich diese Publikation eh schon hatte und dann eben, ja, dann kam eben Covid und dachte ich halt so, ja, okay, wenn man nur den Menschenmetabolismus nur im Ansatz versteht, dann weiß man, dass all diese Maßnahmen zum Gegenteil führen, was sie eigentlich tun sollten. Und da habe ich eben mein Maul mal aufgemacht und dann noch eine weitere Publikation geschrieben über Vitamin D und warum man keine Angst haben sollte und warum, wenn man einen hohen Spiegel hat, man eh diese Sniffles, dieses Grippchen nicht bekommt. Und ja, damit das war letztendlich der Nagel beim Sarg, diese Publikation, weil danach ging es richtig ab. Also ich wurde von überall angegriffen, dass ich sowas auch publiziere. Also ging durch Peer Review, also war in einem hochgerankten Journal, in einem Q1 Journal, durch Peer Review, drei Peer Reviewer haben es alle durchgewunken und sagen, das war meine Publikation ist solid, aber weißt du, 2020 bis 2021 war Vitamin D halt eine
rechtsextreme Verschwörungstheorie.
Genau, ja, klar, genau, klar. Und diesen Pod ging ich dann. Dann hat meine Universität, übrigens Top 3 Universitäten Ingenieurswesen in der Welt, ne, hat dann plötzlich Mails bekommen. Ich würde sagen Fan-Mails, also Anti-Me, ne? Von wegen, ja, guck mal, euer Mitarbeiter hier, Verschwörungstheorie und so. Und viele haben halt erzählt, ich würde Vitamin D verkaufen und hätte deswegen eine Conflict of Interest. Was natürlich nicht der Fall war, also damals noch nicht, danach habe ich eine eigene Vitamin D-Firma gegründet, aber Aber damals war es eben noch nicht der Fall. Und ja, ich muss dann halt dem Journal und meiner Universität mein ganzes Konto freilegen. Also alles zeigen, alle Konto, alles, was auf mein Konto ging, zeigen. Und die haben gesagt, okay, du verkaufst echt kein Vitamin D. Ich sage, ja, sag ich doch. Das sind Hater, das sind Leute, die werden bezahlt von weiß nicht welchen NGOs, um alle zu irgendwie diskreditieren, die gegen das Narrativ sind, ne?
Aber so weit hergeholt wäre es ja auch. Also ich meine, jetzt verkaufst du Vitamin D, ganz offen. Auf deinem Twitter-Account sieht man den Link zu sunfluencer.com. Ich habe mich auch gerade deswegen darauf umgeguckt. Ich krieg indirekt über die eigentümliche Frage, für die ich ja die Ferngespräche mache, schon den ein oder anderen Scammer und den absoluten Schwobler in die Timeline gespült, und die wollen Interviews und Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Gerade die Tage war wieder irgendjemand dabei, und wenn du die anguckst, die verkaufen Sachen, die Heilsteine und irgend so ein Schwachsinn.
Oh ja. Heilkristalle, ja, ich weiß.
Ja, es ist Style, ja. Ich bin nicht tief im Thema Ballweg, können wir vielleicht später drüber sprechen. Ich wollte es ganz, ganz knapp machen. Du preist Vitamin D an, das ist richtig. Ich sehe, die Preise sind relativ fair, also jedenfalls nicht drüber. Ich habe selber Vitamin D, das ist nichts Besonderes, kriegt man auf Amazon. Inzwischen, was soll man dazu jetzt großartig sagen? Es ist kein Geheimnis, dass Menschen ein Immunsystem haben. Wir nicht mehr so lange viel draußen sind, wie wir das in der Arbeiterzeit früher mal waren, sondern dass die Leute sie jetzt mehr in Büros hocken, dass sie deswegen Vitamin D supplementieren. Und für ein Markenprodukt ist dein Produkt jetzt auch nicht sonderlich teuer. Und ansonsten
erklärst du auf deiner Website. Das beinhaltet halt nicht nur Vitamin D, sondern K2 und sehr, sehr hoch dosiert K2, um Kalzifikation zu vermeiden. Magnesium, Zink, Quercetin und alles. Also wenn du die ganzen Ingredients, die ganzen, was ist Ingredients auf Deutsch? Boah, mein Deutsch ist wirklich so eingerostet.
Zutaten
sind es ja nicht, ja. Aber Inhaltsstoffe, wenn die alle aufrechnen.
Also hier steht Zutaten drauf, deswegen.
Wirklich, also, Scheiß. Nee. Oh Mann. Aber wenn die ganzen Inhaltsstoffe so aufeinander rechnest und guckst, wie viel würdest du, wenn du alles einzeln kaufst, zahlen, da bist du bei meinem Produkt bei über 120, 130 Dollar. Und ich verkaufe es halt für ein Drittel. Also das heißt, es ist schon ein sehr, sehr, sehr guter Preis, und den habe ich auch absichtlich so gewählt. Und du musst aber bedenken, ich verkaufe den nur in den Vereinigten Staaten, weil der Dollar ist auch nochmal ein bisschen weniger wert. Dort verdienen Leute auch ein bisschen mehr. Das heißt, du kannst es wahrscheinlich so umrechnen, wenn du jetzt dir bei mir so eine Subscription holst, dann zahlst du vielleicht, kann man vielleicht umrechnen, in Deutschland 20, 25 Euro. Das ist natürlich dann nicht übertrieben mit all den Zutaten. Also, ja. Ich verkaufe schon einen entsprechenden Preis, aber darum geht es ja eigentlich jetzt gar nicht, weil ich bewerbe meine Produkte ungerne, weil man dann immer als Schwurbler dargestellt wird. Aber es ging halt darum, dass das Anfang Covid wurde halt dieses Vitamin D halt verteufelt. Ne? Und da muss man sich fragen, wie kann das sein?
Ja, klar.
Bis 2020 war Vitamin D super wichtig. Da gab es wirklich einen riesen Konsens. Und plötzlich kam man Leute wie Drosten um die Ecke, die meinten so, ja, so Vitamine ist doch völliger Unsinn. Aber da würde er auch davon nichts verstehen, aber es ist halt trotzdem Unsinn. Wenn er Immunologe ist und Virologe, dann sollte er wissen, dass gerade Vitamin D das wichtigste Hormon ist, um letztendlich das Immunsystem zu, lass mal es ganz mal salopp sagen, zu aktivieren. Ja, das weiß er auch, aber er behauptet trotzdem das Gegenteil. Und dann bin ich halt auf die Palme gegangen, vollkommen auf die Palme gegangen, ne, und gedacht, was geht hier ab? Ne? Was ist hier los? Ne? Und der zweite Punkt damals, wo ich sehr laut war, war halt Cortisol. Also den Leuten wurde Angst gemacht, hat man auch bei diesen bei den RKI-Dokumenten jetzt gesehen, den Leuten wurde Angst eingejagt, und chronisch erhöhter Cortisonspiegel führt ja letztendlich dazu, dass dein Immunsystem, um es wieder zu sagen, abgeschaltet wird, ja. Das heißt, dein Immunsystem ist nicht mehr präsent. Und im Körper finden sich ganz viele Microinflammation oder Inflammationen, wie sagt man das auf Deutsch? Entzündungen. Also es führt zu Entzündungsherden. Und ja, dementsprechend waren die Maßnahmen natürlich kontraproduktiv. Das habe ich auch ganz genau erklärt. Ich habe es auch gezeigt, wissenschaftlich auch immer fundiert dargestellt. Aber das war natürlich damals, gab es eben nur die Wissenschaft, also die groß geschrieben mit TM dahinter, mit Trademark dahinter. Und das ist eben das, was Christian Drosten gesagt hat, und alles andere galt nicht.
Es ist ja umgekehrt, wird ja ein Schuh draus. Die Big Pharma, Christian Drosten etc. wollen ja Impfstoffe verkaufen. Deswegen ist ja ein Immunsystem auf einmal überbewertet, weil sie wollen ja ihre Impfstoffe verkaufen in diesem Sinne. Also, natürlich sind sie unabhängig, weil sie sind ja vom Staat, ne? Aber dass sie diese ganzen Tests und Masken und Schlag mich tot, was alles umsonst rausgehauen haben, ist ja, also es wird ja, genauso ist es ja, wenn du Leute im libertären Spektrum der österreichischen Schule Anhänger hast, die Gold verkaufen. Ist ja auch, es ist ja absolut selbstverständlich, warum sie das tun. Es ist ja nicht so, dass sie von Goldhändlern bezahlt werden, um eine Wirtschaftsschule zu pushen, sondern es ist ja umgekehrt, dass sie denken, das ist ein knapper Rohstoff. Der Goldstandard war das, was grundsätzlich über Jahrtausende hinweg Wohlstand beschert hatte, und immer wurde es schlechter, wenn sie vom Goldstandard weggegangen sind. Also propagieren sie genau das, was sie in der österreichischen Schule gelehrt haben, und werden dann von Goldhändlern dafür bezahlt, dass sie genau das erzählen, was sie immer erzählen. Also
ja, leider sind viele dieser Goldhändler leider Scammer. Viele dieser, ich weiß nicht, ob du von Tucker Carlson die letzte Dokumentation gesehen hast, von ein, zwei Wochen. Was da abgeht mit Goldcoin. Ich bin ja auch von der österreichischen Schule sehr nah, ja. Ich bin ja auch hardcore rechtslibertär. Und ich finde auch, Gold ist wichtig. Und ich habe auch sehr viele Angebote bekommen auf Twitter und Ex, kannst du dir vorstellen, bei meinen Followern. Da kommt mal Goldco um die Ecke und sagt so, ey, wir zahlen dir pro Monat mal so $20,000 oder sowas, ja. Habe ich alles abgelehnt, weil das sind die verkaufen das letztendlich zu einem Preis, der Rohstoff nicht mehr wert ist, ja. Das heißt, die scammen letztendlich User auch, aber auch extrem. Es ist nicht so ein bisschen, sondern da muss ich schon aufpassen. Vielleicht gibt es gute, aber die habe ich eben noch nicht gesehen. Auf jeden Fall in den USA nicht. Ich weiß nicht, wie es in Europa aussieht. Aber generell, wenn man generell sagt, yo, ich bin libertär, dann kann man natürlich einen Goldstandard oder Gold generell oder Rohstoffe wie Silber kann man da natürlich auch sehr gerne unterstützen, aber da muss halt irgendwas Seriöses auch dahinter stecken.
Gut, klar. Das sind dann die Intermediäre, die Plattformen selbst, die dir das Zeug verkaufen. Aber also meistens ist es jetzt so, wenn ein Thorsten Polleit oder ein Bruno Bandole oder so oder auch ein Markus Krall, der jetzt seine eigene Firma gegründet hat, kann man alles sagen. Ja, vielleicht sind sie bereichern sich selbst mit ihrer Plattform und so weiter. Alles in Ordnung.
Freie Marktwirtschaft, ne? Muss es ja geben.
Ich sag nur, zu 90%, zu 95%, vielleicht zu 99% reden die einfach nur darum, warum ist dieser Rohstoff gut, und dann kommt das Ganze drumherum. Und die eigene Plattform wird sogar vergleichsweise wenig beworben, nur für die Leute, die da drauf wollen. Aber können wir gerne einen Punkt drunter machen. Das Grundprinzip ist, denke ich, klar. Genauso hätte ich es halt auch mit deinem Vitamin-D-Produkt gemacht. Grundsätzlich halte ich die ganzen Erklärungen für recht sinnvoll und hilfreich, so wie ich, in meiner Bubble ist das, muss ich gestehen, fast selbstverständlich, dass man zum Beispiel K2 in Vitamin D braucht, damit der Körper das aufnehmen kann und so weiter und so fort. Auch wenn
also, bei dir so läuft es alles nicht, aber man braucht letztendlich K2, wenn man Vitamin D nehmen muss, um Kalzifikation zu vermeiden. Ansonsten akkumuliert Kalzium in deinen Arterien oder in deinen Organen, ja, das willst du nicht, sondern du willst, dass das Kalzium in die Knochen gesteckt wird. Dafür brauchst du K2. Ja. Einfach nur, um gesund zu bleiben. Wenn du kein K2 nimmst, kannst du Schlaganfall, Herzinfarkt, das Risiko erhöht sich signifikant. Von daher braucht man K2. Und sehr viele Scammer, die eben diese auch Vitamin-D-Produkte verkaufen, die tun eben kein K2 rein. Das wissen eben sehr viele Leute nicht. Dann kamen sie bei Covid um die Ecke und sagen, ja, Vitamin D kann ja zu Schäden führen. Ja, natürlich kann es das, ja. Aber wenn du es eben mit K2 einnimmst, dann eben nicht. Und der Grund, warum es eben diese Probleme, warum es eben auch diese Nierensteine gibt, wenn Leute viel Vitamin D supplementieren oder auch eben Leute, die viel in der Sonne sind, ja, die können sie auch bekommen. Es gab da eine Studie mit israelischen, wie nennen sich diese Leute am Beach, diese, du weißt ja, was ich meine, diese
Bademeister.
Bademeister, ja. Da gab es eine Studie und viele von diesen hatten eben diese Nierensteine. Und sag einfach daran, weil sie kaum K2 eingenommen haben. Das heißt, die waren den ganzen Tag am Strand, hatten sehr hohe Vitamin-D-Werte, als letztendlich weiße Europäer da im Mittleren Osten. Ja. Und, okay. haben eben durch ihre Diät kein K2 angenommen. Und K2 befindet sich vor allem in fermentierten Produkten, in hartem Käse und so weiter. Das heißt, das essen wir ja kaum noch. Also, oder ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal richtig fermentierten Sauerkraut gegessen hast oder Kimchi oder Kombucha getrunken hast. Also da befindet sich eben viel K2 drin. Das heißt, letztendlich muss man K2 generell auch supplementieren. Lebenswichtig.
Ich muss gestehen, dass ich mich nicht so viel mit Ernährung beschäftige und auch wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu viel Schrott fresse. Also Kimchi und Kombucha oder was weiß ich überhaupt nicht. Sauerkraut, ja, ob das aber richtig fermentiert ist, keine Ahnung. Kostet irgendwie 89 Cent.
Oft weiß es pasteurisiert oder nach. Dann, ja. Kann sein. Aber auf jeden Fall befinden sich auf jeden Fall noch gerade zwei da drin, ne? Aber ich weiß nicht, zu welchem, ja, wie viel dann auch, ne, im Vergleich zum anderen.
Ja, ja. Vielleicht lass uns ein bisschen über Israel schwurbeln. Du hast es im Prinzip schon durch die Hintertür angedeutet und auch wenn es dann noch um Ernährung ging. Aber wenn ich jetzt auf deiner Timeline durchscrolle, dann bist du eigentlich hauptsächlich am Beschweren darüber, was dort los ist. Und lass mich als kleinen Aufhänger etwas nehmen, was ich gerade heute gefunden habe. Also auf Zeitpunkt der Aufnahme 19.03. kam jetzt heute Morgen auf Welt.de raus. Krieg im Nahen Osten. Städtebund fordert Vorbereitungen für Flüchtlinge aus dem Iran. Was soll ich dazu sagen? Ich bin Jacks vollkommenes Defizit an Überraschung. Das ist genau das, was ich propagiert habe, was passiert, wenn der Westen, also Israel und die USA sowieso, aber Deutschland die Unterstützung und sei es auch nur moralischer Natur, statt es zu verurteilen, diesen Militärschlag gegen den Iran mit unterstützt, dann sind die Flüchtlinge, die wieder aufgenommen werden müssen, weil alle Leute wieder moralisch empört sind, die Deutschen hauptsächlich. Und am Anfang war es natürlich klar, das passiert nicht und es wird wieder so passieren. Und soweit mein Standpunkt dazu. Was sind deine Gedanken?
Ja, also zu einer Seite, ich bin eigentlich positiv überrascht. Das muss ich mal sagen, so sehr ich Merz verachte, aus ganz vielen Gründen, dass er gesagt hat, dass er ja nicht daran teilnimmt. Mhm. Aber wahrscheinlich weiß er, dass er sonst noch das letzte bisschen Rückhalt im Land verlieren würde. Mhm. Ansonsten war es ja alles schon voraussehbar. Also wenn du auf meine Timeline gehst und dann gehst du einfach mal ein Jahr zurück, da habe ich ja schon gesagt, so ey, yo, USA, ja. Israel wird Iran angreifen. Das war vollkommen klar, schon vor dem 12-Tage-Krieg ja schon letztes Jahr. Ja. Also Israel ist auf diese Konflikte eben angewiesen. Ne? Aus mehreren Gründen.
Ich bin einigermaßen im Bilde. Lass uns ruhig ins Detail gehen. Also, weil es ist für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen einfach. In Deutschland weiß ich, dass das Thema nicht immer einfach ist. Man wird immer sofort als Antisemit abgestempelt. Aber es ist mir auch ehrlich gesagt völlig wurscht, weil dieselben Leute... Das ist heutzutage
ein Kompliment. Wenn nicht jemand so nennt, ist es heutzutage
ein
Kompliment.
Ja, also und nicht...
Hat doch keine Bedeutung mehr, das Wort, weißt du?
Genauso wie Nazi halt, weil das haben wir die letzten 10 Jahre, haben wir Nazi in Kombination mit Islamophob rum. Ja. Und ich bin genauso islamophob wie antisemitisch. Es ist mir inzwischen alles einfach nur noch wurscht. Und ich habe gar keinen Bock mehr, mir darum irgendeinen Gedanken zu machen. Und wir, alle Leute, die in irgendeiner Art und Weise auch nur eine Soft-Variante von geschlossenen Grenzen propagiert haben, darunter sind nun mal sehr, sehr viele AfD-Leute, auch wenn ich jetzt eher in die rechtslibertäre Richtung drifte und mir die AfD an manchen Spuren viel zu weich ist und an anderen Stellen zu sozialistisch, sag ich mal, ist es so, wenn man sich dagegen positioniert, dann ist die meiste Boomer-Mentalität diese Verteidigungs-Defensiv-Haltung, was auch viele AfDler dauernd in Talkshows an den Tag gelegt haben. Ey, ich bin ja kein Nazi, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber. Und wir als Influencer haben eigentlich die letzten 10 Jahre damit verbracht, diesen Leuten zu sagen, nimm es an, du kommst sowieso nicht dagegen an. Und sag einfach, okay, bin ich's halt, es ist vollkommen egal, was du denkst. Du bist links, du bist geisteskrank, du bist bösartig, dann nennst du mich jetzt halt Antisemit. Jetzt geht das halt von liberaler Last wie Juana und Frauke Petri aus und vorher waren es halt andere. Es interessiert mich nicht mehr. Ich denke, wenn wir keine Position haben, kein Rückgrat und keinen Standpunkt, dann sind wir sowieso Fähnchen im Wind, also müssen wir uns klar positionieren. Und deswegen, wie du sagst, ist es ein Kompliment, nimm es an, ja.
Genau, eine super Strategie. Also wenn jemand sagt hier immer auf X, ich werde ja jeden Tag ums tausende Mal beschimpft, ja. Und wenn dann irgendwie Leute um die Ecke kommen, ey, du Nazi, sag ich so, ja, hast du noch weitere Komplimente? dann sind wir leise. Na, weißt du, können die irgendwas nennen, egal wie sie mich nennen. Sag ich, ja, okay, ja, bin ich. Die können mich auch irgendwas Widersprüchliches nennen, sag ich, auch bin ich, weißt du? Dann sagen sie nichts mehr, dann haben sie nichts mehr zu sagen. So, okay, ich wollte ihn jetzt beschimpfen, klappt nicht, ne? Aber was du sagst, ist eben ein guter Punkt. Also, bei der AfD vor allem, die sind ja total pro Israel, ja. Das ist keine Chance. Absolut kann man das nicht verstehen. Deswegen wähle ich es auch nicht, Punkt. Ja. Das ist der Hauptgrund. Also,
auch kein, wer,
wer da nicht kritisch sein kann und auch eben bei Zionisten nicht kritisch sein kann und bei zionistischen Juden nicht kritisch sein kann, der ist auch keine Alternative für Deutschland, ja.
Also ich meine,
so viel dazu.
In den USA ist es dasselbe mit Trump und der MAGA-Bewegung, ne? Die selbst Nick Fuentes, der ja den meisten Leuten als der rechteste von allen Rechten geht, entzieht jetzt dem MAGA-Movement die Treue und sagt, ich wähle demnächst Demokraten.
Nick Fuentes sagt das schon immer. Der hat immer gesagt, er ist ein Troll, ja. Er ist ein kleiner Troll. Der hat immer schon gesagt, so, ja, Trump wähle ich nie und so, Demokraten wähle ich. Der sagt halt immer das, was irgendwie polarisiert und irgendwie Leuten aufstößt. Also den kann ich auch nicht wirklich ernst nehmen. Also du musst da auch aufpassen mit ihm, vor allem auch mit der J6, wie der bei J6 involviert war. Der hat ja auch zum Sturm des Kapitols aufgerufen mit einem Megafon und war einer der Einzigen, der irgendwie nachher nicht festgenommen wurde. Also bei ihm würde ich halte ihn für einen Fed, das habe ich auch schon oft gesagt. Ich war mit ihm im Gruppenchat auch auf X mit anderen großen Influencer-Accounts, habe ich ihn auch mal nachgehakt, so hey, wie sieht es eigentlich hier und hier mit aus, vor allem mit seiner dass er auch mit Ali Alexander, also der ja ein Pädophiler ist, ein schwuler Pädophiler, warum er mit ihm abhängt, warum er mit ihm befreundet ist, dann war ich ganz schnell geblockt, als ich ihn privat gefragt habe. Also ganz merkwürdige Figur, vor allem hinter den Kulissen, sehr, sehr, sehr merkwürdig, ein sehr merkwürdiges Verhalten. Also bei ihm bin ich ganz, ganz vorsichtig. Aber wenn du dir die generelle MAGA-Movement mal anschaust, das ist tot, ja. Ich meine, viele meiner Freunde in den USA waren alle voll mega und jetzt schämen die sich dafür, einfach nur, weil sie verarscht wurden, ja, weil sie einfach nur merken, yo, wer ist eigentlich der echte Präsident der Vereinigten Staaten, ja? Ist es Netanyahu, ist es Kushner, ist es Lutnick, egal, ist es ein israelischer Jude. Also die USA, die sind nicht unabhängig, die werden letztendlich durch Israel bzw. zionistischen Juden kontrolliert. Und wer sagt so, ey, boah, aber wie antisemitisch, was sagst du denn da? Einfach mal die Epstein-Files lesen. Da steht das Wort wirklich drin.
Okay, ich muss auch gestehen, bei Epstein-Files bin sogar ich schon wieder vorsichtig geworden. Ich hänge ja sehr, sehr viel in so einer Verschwörungsbubble drin und dann wissen sowieso, du kennst das ja bestimmt, alle Leute wissen immer alles besser. Ne? Du kriegst ja nur Kommentare von Leuten, die alles wissen, aber nie irgendwelche Beweise brauchen. Und bei den Epstein-Files ist es halt so, wir wurden ja geflutet mit 6 Millionen Dokumenten. Und was willst du da alles lesen?
3 Millionen, ne?
Ich habe eine Zahl dahin gesagt. Ich,
ja, genau.
Weil das eine besondere Zahl ist. Ja, natürlich.
Nein, überhaupt nicht. Nee, 3 Millionen wurden, es gibt 6 Millionen Files, aber 3 Millionen wurden uns nur öffentlich zugänglich gemacht. Die anderen sind noch verschlossen.
Ja, und
wollen sie einfach nicht zeigen.
Und in denen, die veröffentlicht sind, ist ja auch noch vieles geschwärzt. Der Punkt ist, wer musste schon bisher irgendwie seinen Hut nehmen, zurücktreten oder wurde tatsächlich eingesperrt? Das Einzige, was ja passiert ist, ist der Prinz Andrew, ne?
Genau. Ja. Und noch dieser ehemalige Finanzminister oder sowas in der UK, der Geheimnisse an Epstein weitergegeben hat. Aber die waren auch nach dem Tag wieder draußen, ja. Und die Leute, die wirklich namentlichen Epstein-Files waren, von wegen, hey, hammergeil, hast du die auch gefoltert oder darüber reden, Kinder zu essen oder Dershowitz, der da angeblich mit Minderjährigen was hatte und dann nachher behauptet, er hätte aber seine Unterwäsche angelassen. Weißt du, die sind alle, die werden alle noch von den Medien hofiert. Ja? Die sind immer noch auf Fox News, auf CNN, obwohl sie in den dreckigsten Art und Weisen in diesen Files vorkommen, mit ganz klaren pädophilen Aussagen. Aber die müssen sich halt keine Sorgen machen. Wie Dershowitz sagt, Dershowitz ist auch ein amerikanisch-israelischer Jude, der ist Anwalt und der ist Anwalt für Israel bei der UN gegen die Genozidvorwürfe, ja. Und der war eben auch Anwalt von Epstein, ja, und hat ihn da aus ganz vielen Sachen rausbekommen. Der hat ganz offen jetzt auf Fox News gesagt, von wegen, ja, wenn jemand in den USA meiner Klienten für Mossad arbeitet, den kriege ich 100% aus dem Knast raus, egal was er gemacht hat. Sagt er ganz normal im Fernsehen, als würde er uns ins Gesicht spucken. Also das ist so deren Mindset und die wissen auch alle ganz genau, da wird nichts passieren. Denn wir sind letztendlich die wahren Kontrolleure der USA.
Was denkst du, als ich die Pressekonferenz gesehen habe, in der Trump da stand und auf die Miriam Edelson gezeigt hat und genauso auf ihren Mann und gesagt hat, so, diese Leute haben mir die Präsidentschaft gekauft. Also Trump ist ja manchmal so, der ist so unberechenbar, dass du manchmal nicht weißt, und so, macht er das aus Versehen, macht er das absichtlich oder sowas? hast du, denkst du, Trump steckt so tief, also aktiv mit in dem Sumpf drin, dass er das mit Absicht macht, oder er wird erpresst und muss es deswegen machen und sich umdrehen?
Der ist da schamlos. Der weiß ganz genau, ich meine, die Adelson, der hat das ja nicht nur einmal gesagt, der sagt das ja immer wieder. Sagt er, es gibt keine Person geht öfters ins Oval Office rein und raus als Miriam Adelson. Und sie ist Israeli.
Ja? Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, weil Trump halt da gestanden hat und gesagt hat so, ich bin America first, und als ich ihn gefragt habe, wem schwörst du mehr die Treue, Israel oder den USA, die Antwort würdest du nicht mögen. Und Trump ist nicht gerade gut in Sachen Israel-Politik. Er ist Israel first und alles Mögliche. So wie du schon gesagt hast, die USA wird mehr oder weniger von israelischen Milliardären gesteuert. Das ist alles gut und richtig und so weiter. Aber Trump ist zumindest schamlos genug, das irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Und da frage ich mich, ob da mehr dahinter steckt oder keine Ahnung. Was ist dein Gedanke?
Nee, die sind da ganz schamlos. Der weiß, dass es eben der Fall ist.
Ist genauso die Treue. Okay.
Genau. Der ist Israel treu. Ich meine, Jared Kushner ist ja auch sein Schwiegersohn. Und Jared Kushner und Witkoff, das waren ja die beiden, die Trump dazu geführt haben, Iran anzugreifen. Und Trump hat ja auch dann öffentlich sie indirekt auch kritisiert und gesagt so, yo, wir haben Iran angegriffen wegen deren, weil sie mich davon überzeugt haben, dass der Iran uns sonst zuerst angreift. Dann muss ich fragen, okay, Kushner, Witkoff, Lutnick, alles drei sind Juden und alles drei sind hardcore pro-israelisch, pro-zionistische Juden. Warum schickt man diese Leute als Hauptdiplomaten in die Verhandlungen mit dem Iran? Das muss man mir erstmal jemand erklären. Aber das war ihm ja auch klar. Er weiß ja, dass Jared Kushner, der kennt ja seine Meinung und er weiß ganz genau, dass er pro-Israel ist. Ich meine, selbst die UK, wenn es gestern mal, vor zwei Tagen in The Telegraph oder The Guardian, da wurde eben auch gesagt, ja, in der UK sind auch eben Witkoff, Kushner und Lutnick eben als israelische Spione geführt. Ne? Also, ich meine, das weiß Trump auch, der weiß das alles. Glaub mir, der weiß es alles. Ich glaube inzwischen, dass sie so viel Dreck, dass die haben so viel Dreck durch Epstein und durch Videos und so weiter an Trump, dass sie ihn letztendlich erpressen. Ich glaube, das machen sie mit den meisten Politikern in den USA, die eben nicht AIPAC-treu sind, ja, die nicht AIPAC-treu sind. Das machen sie mit vielen Billionären in den USA, wie Bill Gates. Ich meine, ich sag nur Bill Gates mit diesen russischen Kids, die der da vergewaltigt hat und eben Geschlechtskrankheiten bekommen hat. Und trotzdem lädt Trump ihn ja noch zu Dinner im White House, ins Weiße Haus ein. Trump weiß das ja alles, ja. Ich meine, er weiß ja, was da passiert ist. Ja. Und ja, deswegen muss man sich halt fragen, ja, was passiert da hinter den Kulissen? Und ich meine, die Epstein-Files und auch die Prozesse davor, die zeigen ja letztendlich, was da ablief. Es war nichts anderes als ein Child Sex Trafficking Blackmail Operation, die durch Israel geführt wurde. Und deswegen so meine Theorie, der Iran-Krieg soll genau davon ablenken. Soll ablenken von Netanyahus, Korruptions, der hat da Gerichtstermine halt in, wie nennt sich das? Ich bin da ganz, ganz schlecht mit russischem Deutsch, aber der hat ja Gerichtsprozesse in Israel gegen sich laufen. Und davon sollte er ablenken. Der hat wenn es wieder einen neuen Gerichtstermin gibt, dann passiert irgendwas. Ja? Dann ist irgendwie wieder ein neuer Krieg oder so. Und der Krieg sollte auch ablenken von den Epstein-Files. Denn ich meine, da war der Druck ja so groß und plötzlich dann, oh, guck mal, Krieg gegen Iran. Wow, abgelenkt von Epstein-Files. Und inzwischen muss man eigentlich schon denken, ich warte eigentlich auf den Moment, dass neue Epstein-Files jetzt wieder publiziert werden, um vom Krieg vom Iran abzulenken, weißt du? Weil alles schief läuft. Also das ist eine Clownshow. Immer wenn die Mehrheit, wenn die Bevölkerung echt auf ein Thema fokussiert ist, kommt wieder ein neues Thema, um davon abzulenken. Also Covid ist ja ganz jetzt weg vom Schirm. Ich meine, Fauci, Drosten und die ganzen anderen Kriminellen, die sind hier aber noch auf freiem Fuß. Aber wir haben halt neue Themen jetzt, ne?
Ja.
Jetzt ist halt Epstein-Files, Iran, aber als nächstes kommt ein neues Thema. Weißt, vielleicht kommen sie mit irgendeiner Alien-Invasion, damit Leute nicht mehr darüber reden. Also man weiß es nicht, aber dass es immer wieder Epochen gibt, in denen sie dann wieder ein neues Thema uns aufzwingen, damit wir für das alte Thema kein Justice mehr fordern. Keine Gerechtigkeit, keine Prozesse, das lief ja in den letzten 10 Jahren wie geschmiert ab.
auf freiem Fuß ist gut, ne? Weil Karl Lauterbach wird gerade gehandelt als WHO-Präsident oder so.
Ja,
ne?
Das ist eine Katastrophe. Der ist ja ein Betrüger mit seiner Doktorarbeit und so weiter. Wenn du dem ein bisschen da reinliest, da denkst du auch nur, ich hab seine Dissertation gelesen, es war keine Dissertation, es war ein kleiner Aufsatz. Und der war nicht bei Harvard, der war auf einer anderen Schule, die Harvard irgendwie. Ja. Also ich würde sogar so weit gehen sagen, Lauterbach ist ein Hochstapler. Ein ganz, ganz übler. Und der hat einen IQ von einer Laus auf einem Tollwuthund, ja. Also der ist wirklich ganz low IQ. Ein ganz ekelhafter Typ. Ich hab den ja schon persönlich getroffen. Als ich damals als Kid auf die Schule ging, in Köln-Mühlheim, stand er auf dem Wiener Platz, wie so ein krasser Loser, hat der Wahlkampf gemacht und alle Kiddos von der Schule haben sich über den lustig gemacht. Guck mal den Loser an, der stand so gebückelt, so dünn, der hatte Beine, die waren dünner als Bohnenstangen. Und weißt du, alle haben sich über den lustig gemacht und irgendwie hat er es trotzdem hochgeschafft, indem er einfach nur Unsinn und Lügen verbreitet. Und ich meine, während Covid, ich habe die ganzen Zusammenschnitte noch von den Talkshows nur gelogen, der sitzt immer noch da und darf seine Sachen im Staatsfernsehen verbreiten. Weißt du, wenn es gäbe ein richtiges Staatsfernsehen, auf jeden Fall unabhängige Mediendeutschen, die würden ihn auseinandernehmen, ja, die würden den kaputt machen. Aber nein, der hat nur Scheiße gelabert, dieser salzfreie Hampel, ja. Und ist immer noch jetzt im Bundestag, wird immer noch gehandelt als irgendein Diplomat, wie Baerbock, ja? Oder Baerbock, wie auch immer die heißt. Auch Diplomatin. Ich meine, die haben alle keine Ahnung davon. Ja? Das zeigt ja auch wieder, auf welchem Stand Deutschland ist, wo sich Deutschland befindet. Wenn solche wirklich Real-Life-Loser, Leute, die wirklich nichts drauf haben, die im Leben noch nichts hinbekommen haben, ja, die wahrscheinlich auch nicht mal einen Ikea-Schrank zusammenbauen können alleine, wenn die plötzlich irgendwie Chefdiplomaten für Deutschland sind.
Für mich war die absolute Spitze eigentlich Joe Biden, ne? Das Compliant-Ding, du musst nur den richtigen Menschen alles nachsprechen und tun, was die dir sagen. Joe Biden war doch eigentlich für meinen Begriff die absolute Offenbarung dessen. Also ich meine, ein offensichtlich seniler Mann wurde der mächtigste Mensch der Welt.
Der kann ja selber nichts für, die hatten ja auch ein Autopen, die hatten ja auch ihre diesen Autopen-Scandal. Also letztendlich, dass er nichts unterschrieben hat, sondern dass sie ein Gerät hatten mit einem Stift, der alles für ihn unterschrieben hat. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Och, ich habe noch mehr gesehen. Also das teilweise, man wird ja bombardiert mit solchen Sachen. Es gab auch die Verschwörungstheorie, dass jemand anderes, ein Double von Joe Biden, andauernd vor die Kamera getreten ist. Ne? Und ich glaube, Oliver Janisch hat ein Video darüber gemacht, der ist irgendwie 9 Zentimeter größer. Seht ihr das nebeneinander und so weiter? Also ich kann mir da ehrlich gesagt
auch viel vorstellen. Er sah überall mal ein bisschen anders aus, das muss ich schon sagen, aber wir wissen ja auch, dass das CIA und Hollywood Masken machen kann, die perfekt aussehen. So, aber ich will, so senil, wie er sich verhalten hat, wie kann das ein Double nachmachen? Also ich finde, da musst du ja ein Weltklasse-Schauspieler sein. Es gibt Videos von ihm auf dem Rad, dann ist er, ich kann Rad fahren und so, und ist er umgekippt oder so, oder ist durch eine falsche Tür gelaufen. Also entweder wie macht man das nach? Und auch mit der Stimme. Also ist schon, ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Also auf jeden Fall bin, ja klar, hardcore senil, ja. Und der hat doch gar nicht mehr gewusst, wo er überhaupt war und was er überhaupt macht. Ja. Mit wem er überhaupt gerade spricht. Das heißt, dass er Präsident war, wir wissen, es gab ein Schattenkabinett dort und es gab andere Leute, die haben wirklich die Entscheidung getroffen. Aber es ist momentan mit Trump ja auch nicht anders. Ja. Trump trifft da keine Entscheidung. Andere Leute, also Kushner, Witkoff, also die ganzen israelischen Juden, die letztendlich im Trump-Kabinett sind die Entscheidungen treffen. Und natürlich Neocons, ja, es gibt natürlich Neocons, die sind auch alle auf der AIPAC-Liste. Also die sind auch alle bezahlt indirekt durch Israel oder eigentlich indirekt.
Also Neocons
noch eine Stufe höher vom amerikanischen Steuerzahler.
Neokonservativ, das habe ich eigentlich hauptsächlich von Scott Horton gelernt, ist sogar eigentlich eine sehr präzise Bezeichnung. Das ist nicht einfach eine lose Gruppe, sondern das ist eigentlich eine sehr präzise Gruppe von kaum 100 Leuten, die alle aus New York, Brooklyn kommen, quasi zu 90% Juden sind und sich aus dem Trotzkismus entwickelt haben, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist die Einflussgruppe, vor der Eisenhower gewarnt hat, dass das zum militärisch-industriellen Komplex führt. Was heutzutage kaum noch wegzureden ist. Aber diese Rede mit der Warnung. Ja,
damals war es eben eine Verschwörungstheorie, ne? Muss man dazu mal sagen.
Ja. Eine Verschwörungstheorie, vor der der Präsident gewarnt hat. Und heutzutage ist es ja fast schon offensichtlich. Kennedy-Attentat auch draußen. Ne? Ja, okay, war der Mossad und das haben wir jetzt mal kurz in den was in den 60er Jahren passiert ist, haben wir jetzt mal kurz aufgedeckt. Dann war das irgendwie 3 Wochen lang ein bisschen, wurde das mit Memes verbreitet und jetzt schweigt wieder alles. Ich fand's so gut, was du gerade eben gesagt hast. Wir kommen von einer Ablenkung zur nächsten. Ne? Der Iran-Krieg ist eine Ablenkung von den Epstein-Files und nächste Woche geht es wieder zurück zu den Epstein-Files, um vom Iran-Krieg abzulenken. Genau. Wir befinden uns in einem permanenten Medien Kaskade von Berichterstattungen, alles von einer Empörung zur nächsten, alles wird immer katastrophal und noch größer und noch größer und noch größer. Und ich habe ja das Gefühl, dass dieser Ballon sich schon seit 10 Jahren aufbläht. Die Grenzöffnung war in Deutschland schon eine absolute Totalkatastrophe, aber Corona war ja auch so komplett gaga, dass du dir, ich hätte mir niemals denken können, dass die uns tatsächlich, dass irgendjemand in Massen so weit geht zu sagen, wir müssen jetzt Masken tragen, wenn wir in den Supermarkt gehen. Und ich meine,
du musst den Pfeilen nachlaufen, ja. Also dass du nicht gegen den Pfeil laufen.
Du konntest dir das nicht ausdenken, wie Massenpsychose sich auswirkt. Und dann machen die das mit und das geht auch noch 3 Jahre.
Ey, mal ein bisschen Plexiglas an der Kasse, aber der Typ, der da irgendwie, weißt du, der pult noch in der Nase und weiß nicht was und fasst alles an. Vollkommen in Ordnung. Also da. Das war echt eine krasse Massenpsychose. Aber da sind auch wirklich 80-90% drauf reingefallen, ja. Also muss man schon sagen. Und die wissen jetzt, mit der Bevölkerung kann man alles machen. Das wissen sie jetzt. Das war letztendlich nichts anderes als ein Testlauf für das, was noch kommen wird, ja. Also ich sag's dir einfach nur, Digital Currency, Digital ID, wird alles kommen. Die werden uns überall tracken und dann ist Ende im Gelände. Weil Leute werden mitmachen. Aus Convenience. Einfach nur, weil sie sagen, okay, yo, so lebt sich aber leichter. Weißt du, wenn alles automatisch geht und der Staat macht meine Steuern sogar selber damit mit der Digital Currency. Ich brauche gar nichts mehr zu machen. Happy, happy, happy.
Es endet in der 10-Minuten-Stadt mit dem Elektroauto, was nicht mehr dir gehört. You'll own nothing and you will be happy.
Ist Klaus Schwab-Zitat ungefähr.
Ja, und um auch hier wieder korrekt zu bleiben, Klaus Schwab hat das nicht direkt gesagt, sondern es war ein Werbespot vom WEF mit diesem grinsenden Typen. Wir haben es alle 1000 Mal gesehen.
Ja. Boah, schlimm. Ja.
Führ mich mal zu einem Lichtblick. Ich will nicht die ganze Zeit hier nur Blackpills schlucken.
Keine Ahnung, also, ich lebe hier mit im brasilianischen Dschungel. Ja. Ich habe hier einen Volkswagen Beetle, so einen Käfer von 1972, der fährt noch schön auf Ethanol und vollkommen autark. Also ich produziere mein eigenes Essen, Strom, alles von hier, also nicht am Netz angeschlossen, Wasser, habe hier 5 Wasserquellen auf dem Land. Also die können mich mal kreuzweise, ja. Gut. Schwieriger Zugang auch, also hier kommst du nicht einfach mal so hoch. Brauchst du wirklich so ein 300 PS Auto mit Allradantrieb, um den Berg hier hochzukommen. Der hat eine Steigung von bis zu 28 Grad, also da viel Spaß, um hier hochzukommen. Und das wirklich ein halber Kilometer lang. Also das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist dich vom Start so loszukoppeln, wie es geht. Das kannst du natürlich dann machen physisch, aber auch dann eben, indem du eben vermeidest Steuern zu zahlen. Ich meine, es gibt ja viele legale Möglichkeiten. Du kannst hier irgendwie in Wyoming oder in New Hampshire oder weiß nicht was, Delaware, kannst du dir in den USA eine Limited registrieren. Das kannst du auf der ganzen Welt machen. Dann kannst du hier meinetwegen noch eine Holding machen irgendwo, weiß nicht, St. Lucia, Barbados, Cayman Islands, Bahamas, ja. Und dann hast du deine eigenen fiskale wie nennt sich das?
Ich habe mit Christoph Heuermann auf dem Ferngesprächskanal auch schon mal gesprochen und das ist ja im Prinzip genau das Modell, was er anbietet. Und Christoph Heuermann ist ja auch der Typ ist einfach ein Monsterbrain. Der kann dir einfach zu jedem Staat auf der Welt alles Mögliche sagen und sofort erzählen, wie die Steuerresistenz und welche Vorteile da so sind. Und das weiß der halt alles aus dem Kopf. Und
da bin ich halt auch total tief bin ich ja drin. Also ja. Ich habe da schon mal, weißt du, zum Beispiel hier in Brasilien, ja. Das darf ich nur sagen. Also, wenn ich meinetwegen, lass mal sagen, hypothetisch, ja, ich sage einfach hypothetisch, hätte ich jetzt so ein paar Offshores, ja. Mhm. Ganz hypothetisch natürlich nur. Und hier in Brasilien zahlst du auf Dividenden 0%. Ich glaube, in Estland ist es auch so. Ich glaube, in Estland bist du auch bei Dividenden auf 0%. Muss man nochmal doppelt checken, aber ich glaube, in Estland war Dividenden 0%. Das heißt, du hast halt nicht deine deine Mutterfirma, ja, dann deine Holding, das ist deine Mutterfirma, dann hast du deine Tochterfirma in irgendeinem Land, wo du auch am besten lebt man da auch, ne? Also wie in Brasilien hier, dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich verdiene es alles über meine Mutterfirma, über die Tochterfirma meiner Mutterfirma, weil, Entschuldigung, meine Holding, weil Holding, eigentlich sollte niemand wissen, wenn du eine Holding hast, am besten, ne? Sollte keiner wissen, also vielleicht mache ich mir auch mal eines Tages eine Holding, ne? Aber auf jeden Fall, wenn du von deiner Mutterfirma schön auf deine nationale Tochterfirma überweist und von dort aus dann zu dir, dann zahlst du hier zum Beispiel in Brasilien 0%. Ja? Das heißt, ganz hypothetisch könnte ich so einfach keine Steuern zahlen. Das kann man natürlich in vielen Ländern der Welt machen. Und du kannst natürlich auch sagen, du lebst in Deutschland, du hast irgendeine Holding woanders, dann machst du halt deine größten Ausgaben, machst du halt darüber, ja. Es gibt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, um dem Fiskus eben kein Geld zu überweisen, weil es eh in die Ukraine geht oder wer weiß wohin.
An Radwege in Peru und so weiter.
Genau,
und
Radwege
so
fort, in Peru. Ja. Und wo das dann noch die besten Ausgaben sind, wenn du das vergleichst mit dem wo Deutschland das Geld sonst noch so hinsteckt. Ich sage ja, erneuerbare Energien und so weiter. Ja, das heißt, dann habe ich lieber einen Radweg in Peru, weil Peru besuche ich auch mal ab und zu. Also da hab ich auf jeden Fall mehr von. Aber generell ist es schon so, dass der Staat eben unser Geld missmanagt, ja, erstmal berauben die dich und geben die es aus für Dinge, für die sie gar nicht ausgeben sollten. Und von daher bin ich großer Voluntarist, also gesagt, rechtslibertär. Also ich bin dafür, dass Leute, die Geld haben, die sollten eben selber sagen, okay, will ich mein Geld jetzt irgendwo für ausgeben, ja? Will ich es irgendwo spenden? Will ich es für irgendein Projekt noch zur Verfügung stellen? Und wenn ja, welches, ja? Und das hat eben auch in Texas in den 19. Jahrhundert sehr gut geklappt. Das war ja quasi voluntaristisch. Das heißt, wenn du dir alte Fotos anschaust von Houston, Dallas und so weiter, das alles, da kam nichts vom Steuerzahler, ja, das haben die Leute alle einfach mal aus eigener Tasche bezahlt. Und ich meine, je mehr Geld Leute hatten, desto mehr Geld haben sie auch reingesteckt in die Community. Und da bin ich halt ein riesen Fan von. Niemand sollte gezwungen werden, um das, was du selber bewirtschaftet hast, irgendwie auszugeben für irgendwelche Transgender-Propaganda oder sowas. Das ist vollkommener Irrsinn. Man kann nicht darüber sagen, okay, man könnte Tarife jetzt irgendwie einführen, wie es auch damals in USA der Fall war, und sagen, okay, wir haben hier einen minimalen Staat, ja. Wir wollen auch unsere Grenzen schützen und so. Das heißt, wir nehmen das Geld der Tarif zum Beispiel, um letztendlich die Bundeswehr zu finanzieren.
Tarife sind Arbeitsverträge, Zölle ist das deutsche Wort, ist ein false friend,
okay, Entschuldigung,
wie man so schön sagt.
Habe ich auch
irgendwann mal in der Uni schon so lernen müssen. Du rennst ja bei mir komplett offene Türen ein. Das ist ja mein täglich Brot. Ich rede ja die ganze Zeit über österreichische Schule und dass man über sein Privateigentum selber verfügen soll und predige quasi den lieben langen Tag lang, dass Steuern Raub sind und Zölle kein bisschen anderes Ding als Steuern sind. Was mich ein bisschen, ich habe mit Trau keinem Promi vor ein paar Folgen auf dem Ferngespräch auch schon gesprochen, und er redet in dem Projekt Israel immer davon, dass sie versuchen, den dritten Tempel zu bauen, also quasi das großisraelische Reich wieder aufzubauen, was ja so ein bisschen in die Richtung ist, wo der Iran-Krieg hingeht, weil die Amerikaner, denke ich, die verlassen jetzt gerade das Megaschiff und Trump, weil sie sich sagen, die auch die Konservativen, auch die ganzen Republikaner, die sind ja keine Libertären. Die sind ja nicht über Nacht libertär geworden, sondern die sagen sich, wir als Vereinigte Staaten, als Steuerzahler in den USA, wir profitieren null davon, dass dauernd amerikanische Soldaten sterben dafür, dass Israel etwas davon hat, die diesen Krieg mehr oder weniger provozieren. Und die Israelis haben aber gar nicht mal so viel dagegen, dass im Iran, die wollen keinen Regime-Change, und schon gar nicht sind sie in irgendeiner Art und Weise dafür, dass dort jetzt ein menschenfreundliches System herrscht. Das interessiert sowieso keinen Menschen. Ja. Das ist immer das, was wir als Propaganda vorgekaut bekommen. Das ist so schlimm, dass so viele Leute darauf reinfallen. Das ist so alles für die Menschlichkeit.
Bauen wir Mädchenschulen in Afghanistan, deswegen haben wir sie angegriffen.
Das ist so. Und ich höre das aus meiner Bubble, aus meiner pseudo-liberalala-libertären Bubble. Die sagen, aber das Mullah-Regime ist doch ach so böse. Ja, aber das interessiert doch keinen, der da Bomben werfen will. Willst du mich eigentlich verarschen?
Ja.
Also wirklich, die George-Bush-Propaganda von Afghanistan und Irak mit Saddam Hussein wird wieder aufgekaut. Ich wundere mich nur, dass die Brutkastenlüge nicht wieder aufgemacht wurde. Das war derselbe Scheiß wie vor 25 Jahren.
George Bush. Ja, aber es ist genau dasselbe. Und auch, dass sie immer sagen, hier, wenn, weißt du, dann kommt die Propaganda. Ich meine, ich bin wirklich kein Fan von Theokratien, ne? Also ja. Absolut nicht.
Wem sagst
aber
du
die, dann sagen, dann kommt, hast du die ganzen CEOs in den Vereinigten Staaten, die sagen, guck mal, im Iran werden Frauen öffentlich hingerichtet, wenn sie ihre Haare zeigen. Und dann hast du Leute, die reisen durch Teheran und dann laufen die Leute, dann laufen die Frauen westlicher rum als hier. Also bei euch in Deutschland, ja, ich meine hier ja. Nicht, aber bei euch ja. In Frankfurt siehst du mehr Verhüllte als in Teheran. Das heißt, da musst du dich fragen, warum kommen die damit an? Die wollen die Bomben schmackhaft machen. Das ist nichts anderes. Die wollen, dass Leute denken, boah, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Aber es klappt eben nicht mehr, weil es gibt halt Social Media. Und weißt du was das Folgte ist? Es hat nicht bei TikTok, die Generation Z, weißt du, die 20-Jährigen, die 15- bis 25-Jährigen, die haben TikTok genutzt als Informationsquelle. Da ging es drauf ab. Ich hab kein TikTok, aber ich habe es mir gemacht. Hab da gelesen, dachte, boah, krass, das ist ja antisemitisch hier, da ging es ja nur ab. Und dann hat das Erste, was Trump irgendwie gemacht hat, war irgendwie TikTok erpresst. Ey, Leute, hier, wir brauchen hier, das muss jetzt, ja. Das, wir werden es blockieren, wenn es nicht an die Amerikaner verkauft, wurde es an
amerikanischen
Juden wird an amerikanischen Juden verkauft und der hat natürlich jetzt sofort alle Israel-Kritik geblockt und alle User blockiert. Zack.
Ja.
Und das läuft überall so ab, auf X ist auch. Ich meine, guck mal, wer CEO von X ist. Ja? Nikita Bier heißt er. Bier, Nachname ziemlich cool, aber nein, er ist auch ein. Ja, ne? Auch von diesem Volk, genau. Und da wird auch ziemlich viel momentan blockiert. Da wird vom. Ja, auch der Content, der kritische Content wird ein bisschen unterdrückt. Und das ist halt ziemlich unschön, ja. Das passiert halt überall. Leider. Und na, da kannst du eigentlich nicht viel machen. Die zensieren ist so ohne Ende, weil das Einzige, was sie noch machen können, ist halt zensieren. Das ist der letzte Schritt, weil ich sag dir, in den USA sind momentan laut letzten Umfrage 65% pro Palästina, ja. Und nur 35% noch pro Israel. Und das kriegst du auch nicht mehr zurückgedreht. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, ja.
Ich habe dir so eine Umfrage geteilt.
Also du kannst auch sehen, jeden Tag auf X vor allem wird der Hass gegenüber eben diesen Menschen immer größer. Und ich finde Hass gegen Menschen generell, wenn du es pauschalisierst, ist es falsch, ja. Aber ich meine, die Leute haben auch einen guten Punkt. Die sagen, wie kann das sein, dass von euch fast niemand sich dagegen ausspricht? Wie kann das sein, dass ihr alle hier Genozid geil findet, dass ihr Kinder abschlachten so geil findet? Und jemand, der, also die haben mich jetzt öfters schon, wenn ich gesagt habe, ich bin dagegen, dass Kinder abgeschlachtet werden, dann wurde ich schon als Antisemit bezeichnet. Also nicht immer, sondern ganz oft. Ja, das passiert immer wieder. Das Bizarrste, wenn du gegen Pädophilie bist, Antisemit, gegen Epstein, Antisemit. Und weißt du, die Leute wachen einfach nur auf und sagen so, ja, gibt's von euch eigentlich keinen, der wirklich auf der richtigen Seite steht? Natürlich gibt es die, ja, das muss man ganz klar sagen. Kannst nicht alle bei einem Kamm scheren. Ich bin da Hardcore-Individualist, ja. Ich habe meine kleine Freundesgruppe auf X, ja, da sind 30 Leute, das sind zwei eben davon auch, die jüdisch sind, aber eben total kritisch und das auch als total scheiß finden, genau wie ich, ja. Das heißt, kannst nicht sagen, was eben viele Leute machen, eben diesen krassen, puren Hass verbreiten und sagen, ja, alle sind sie so, ja, das geht gar nicht. Aber musst du schon sagen, die große Mehrheit ist halt Supremacy, ist halt Jewish Supremacy und die versuchen halt die USA in diesen Konflikt reinzuziehen, damit letztendlich Israel davon profitiert. Wie gesagt, dritter Tempel, groß Israel, greater Israel. Also letztendlich geht es da mehr um die Hegemonie, denke ich, in der Region und letztendlich um Landraub. Siehe, die haben in Syrien schon Land geraubt, die haben in Libanon jetzt Land geraubt, die rauben die Westbank immer noch. Und dann sagen die immer so, ja, aber Hamas, ja, die ist aber der Westbank überhaupt nicht anwesend. Also ich meine, die PLO und Hamas, die kommen miteinander auch gar nicht aus, ja. Das heißt, selbst wenn sie jetzt sagen, hey, guck mal hier, mit Gas, was sie gemacht haben, ist vollkommen korrekt. Also ich finde Genozid erstmal nicht korrekt, aber selbst wenn man auch sagen kann, okay, Hamas war da, gibt es keine Justification dafür, was in der Westbank passiert. Also da werden die Leute ja wie noch schlimmer als im Warschauer Ghetto gehalten, da werden Leute einfach mal totgesniped, jeden Tag ermordet von radikalen Settlern und da ist ja auch kaum jemand kritisch gegen. Und dann musst du dir vorstellen, wenn das, was in der Westbank jeden Tag passiert, mit einem Juden auf der Welt passieren würde, ist das in News. Wie genau die jetzt irgendwie da in Nordamerika, da ist ja jemand mit dem Lastwagen in eine Synagoge gefahren. Keiner kam zu Schaden und die weltweiten Medien haben zwei Tage nur darüber gesprochen. Ja? Aber was diese Menschen eben da in der Westbank mit den Palästinensern machen, jeden Tag sterben da sterben da unzählige Menschen, die einfach mal von Zettlern ermordet werden, vom Militär ermordet werden, da redet keiner drüber, ja? Weil du hast hier die einen Leute sind halt die Palästinenser, die da schon seit 1000 Jahren leben, die sind halt irgendwann zum Islam konvertiert, ja, aber das sind die richtigen Semiten, ja. Und die anderen Leute sind Aschkenasis, ja, die irgendwann im Khazarischen Reich zum Judentum konvertiert sind. Und das sind angeblich diese God-chosen People, die jetzt eben den echten Semiten das Land klauen dürfen. Also ist alles total verrückt da, in dieser Region. Und da kann man auch einfach, weißt du, am liebsten hätte ich einfach nur, die können da ihre Probleme lösen. Der Westen, und ich halte Israel nicht für den Westen, aber der Westen hält sich da vollkommen raus, Europa hält sich raus, USA hält sich raus, die können sich da meinetwegen auch die Köpfe einschlagen, weil die Palästinier würden das so oder so gewinnen. Und weißt du, und die Leute dort, also Israel sollte sich aus unseren Sachen raushalten, ja. Sei es Europa, sei es USA. Ich meine, USA ist noch viel, viel schlimmer, aber guck mal, in Deutschland hast du mal die jüdische Allgemeine die reingezogen. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es sie gibt, bis sie diese Gaza macht frei Titel ganz groß hatten. Oder dass sie meinen, boah, dieser Krieg, voll geil, voll Hammer, macht mich voll happy. Hast du den Artikel gelesen von der jüdischen?
Diesen spezifisch nicht. Was ich am geilsten fand, war, dass die jüdische Allgemeine einen Artikel rausgehauen hatte, dass die Leute nur gegen Epstein ist, weil er Jude ist. Und, ja, okay. Und da habe ich einen Kommentar drunter geschrieben mit: Könnt ihr mir einen einzigen Menschen sagen, der das behauptet hat? Und ich habe sie ums Hundertfache geoutratiot. Das war nicht ganz witzig eigentlich. Weil die jüdische, also diesen Claim habe ich noch nie gehört, dass den überhaupt irgendjemand macht, dass man Jeffrey Epstein nur deswegen hasst, weil er Jude ist und nicht, weil er einen pädophilen Ring aufgezogen hat. Das fand ich sowieso schon mal richtig gaskrank. Solange du den Artikel noch suchst, will ich vielleicht noch eine kurze Sache zu Gaza hinzufügen. Und zwar, Israel-Propaganda ist sehr, 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 sehr groß. Davon kriegen wir sehr, sehr, sehr viel mit, weil die ja auch viel mehr an den Medien kontrollieren. Und der Gaza-Konflikt ist meiner Ansicht nach, ja, 2024, 2025 der größte HD-Krieg, den wir live in Social Media verfolgen können. Und während mir die ganze Zeit sowas wie Pollywood in die Kommentare geschrieben bekommen, wo ich dann oftmals relativ emotional mitreagiere, während die Leute gleichzeitig Israel-Propaganda wiedergeben, ist was Einzelschicksale oft das, was mich heftiger überzeugt. Zum Beispiel ist es ja auch so, dass eine der ältesten christlichen Gemeinden in Gaza war, und das habe ich tatsächlich vorher nicht gewusst. Es gibt Christen in Gaza, und die wurden genauso von Israel boykottiert wie die ganzen anderen arabischen Palästinenser. Und dort stand eine der ältesten Kirchen der Welt. Und Israel hat die mit Artilleriefeuer bombardiert. Und dort haben Leute Zuflucht gesucht. Und nicht zuletzt eine Frau und der Küster sind unter dem Schutt begraben worden. Und damit sind, glaube ich, die letzten paar Christen, die es in Gaza gab, ermordet worden von Israel. Es ist ersichtlich, nicht mal die jüdischen Medien leugnen das, bestreiten das in irgendeiner Form. Sondern ich glaube, Haaretz oder sowas haben das sogar selbst offiziell von sich gegeben, sodass wir das verfolgen könnten. Und ich habe darüber mit Leuten hier in Deutschland gesprochen, die auf Seiten Israels sind, und die streiten das einfach ab. Die hören nicht zu, die gucken nicht diese Links an, sondern die haben eine vorgefertigte Meinung dazu. Und da setzt es bei mir manchmal einfach aus. Da denke ich einfach so, ich liefere dir hier einen Fakt von Israel ermordeten Christen im palästinensischen Gebiet in Gaza, und du tust einfach so, als wäre das nicht. Kannst du nicht erstmal diese Information aufnehmen und für dich verarbeiten, dass ich vielleicht für deinen Geschmack und deine vorgebildete Meinung zu weit gehe, wenn ich von Genozid spreche, was eine vom Internationalen Gerichtshof Den Haag anerkannte Klage seitens des Staates Südafrika ist, die, wie du schon teilweise vorweggenommen hast, sehr stark torpediert wird, weil dort Richter sitzen, die selber wieder pro Israel sind. Eine Sache, aber Social Media ist halt so, du kannst reale Bilder sehen, und du kannst sehr, sehr viele Leute, weil sich so viele Leute daran beteiligen, in den Kommentaren finden, die Sachen, die manipuliert sind, wiederum entlarven. Und Bilder von zum Beispiel Max Blumenthal, der eigentlich vom Southern Poverty Law Center kommt, was hardcore links ist und dem man sonst nicht glaubt, aber in Sachen deskriptive Beobachtung sind Linke manchmal nicht schlecht. Und Max Blumenthal war, meine ich, zum Beispiel im Iran und hat uns dort die Bilder in der Fußgängerzone von den Frauen ohne Kopftüchern gezeigt. Und er war eben auch in Gaza und hat uns dort nicht zuletzt von den Social-Media-Berichten so viel TikTok-Kanäle gezeigt von Israelis, die hingegangen sind und gemeint haben, der israelische Staat, der jetzt entzieht nach dem 7. Oktober 23 jetzt der ganzen Bevölkerung in Gaza da das Wasser, macht denen das dicht, die werden verdursten, buchstäblich verdursten, und die machen lachende TikTok-Aufnahmen, wie sie unter Wasserhähnen hängen und so weiter. Und machen
ja, genau, die haben auch an der Grenze da Barbecue gemacht, gegrillt, als sie hier drin verhungert sind. Das sind Dämonen, nichts anderes.
Es ist unglaublich ekelhaft.
Ich hab den Artikel gefunden, der liest sich von der jüdischen Allgemeine so: Zugegeben, die erste Phase dieses Krieges hat Spaß gemacht. Ja, fängt's an. Geht's weiter.
Ich habe die Überschrift gelesen, ja.
Ja, wessen Herz hüpft nicht mit angesichts der Bilder von tanzenden iranischen Jugendlichen, während im Hintergrund amerikanische und israelische Bomben wie Himmelsgeschenke auf die Erde fallen? Solche Sachen gibt eben die jüdische Allgemeine ab. Und das ist natürlich, du kannst einfach mal auf deren Webseite gehen. Das ist nur größter Schwachsinn, den du da liest. Da gibt's nichts anderes. Da geht's nichts, also momentan geht's da, die ganze Webseite ist nur gegen die Linkspartei, also ich mag die Linkspartei aus ganz, ganz vielen anderen Gründen nicht.
Aber hier sind sie am basiertesten, muss man einfach so sagen.
Genau, aber was hier geschrieben wird, ist wirklich, die jüdische Allgemeine sollte sich die israelische Allgemeine nennen. Da geht's nur wirklich um Israel. Da geht's Israel, jeder, der gegen Israel ist, Antisemit. Das ist alles, was sie letztendlich zu geben haben. Und da fragst du dich, okay, wie kann es sein, dass die jüdische Gemeinde für die Juden Deutschland spricht? Und letztendlich spricht die jüdische Gemeinde für Israel und nicht für, weißt du, da muss man sich schon fragen, so, ne?
Das war mal eine zentrale Forderung von Henrik M. Broder. Ich meine, der hat das Buch Vergesst Auschwitz geschrieben. Ich hab's da hinten im Bücherregal. Und der hatte mal eine Sendung zusammen mit diesem Ägypter. Der ganz viel über Islam geschrieben hat. Egal. Ahmed Abdel Samad. Die hatten zusammen eine Sendung und dann war dieser Henrik M. Broder verkleidet als Betonstein von diesem Holocaust-Denkmal. Ja, war super witzige Aktion. Der Punkt ist, hat sich über das Holocaust-Denkmal in Deutschland lustig gemacht, hat gesagt, das ist alles Heuchelei. Hört auf, über Auschwitz zu sprechen, wenn ihr so einen Bullshit propagiert. Und dann hat er im Endeffekt aber den folgenschweren Satz rausgehauen. Es gibt keinen Antisemitismus, es gibt keine Deutschen, die Juden hassen, so wie das im Dritten Reich mal der Fall gewesen ist. Wenn du irgendetwas für die Juden tun willst, dann sei pro Israel, für das Existenzrecht. Israel setzt dich dafür ein und das war's. Und wenn ich heute, also ich bin ja vor 15 Jahren auch mal auf diese Propaganda reingefallen, aber wenn ich das heute höre, Existenzrecht Israels, die sind ja militärisch so unglaublich überlegen. Wovon reden wir hier überhaupt? Das Existenzrecht Israels, das hat in Abstufungen angekündigt sogar die Hamas oder Iran angekündigt, sie würden das akzeptieren, wenn nicht in den Verträgen bestimmte Giftpillen mit eingeschmuggelt worden wären, sodass es unakzeptabel ist. Die Hamas, die akzeptiert nicht mal, die ist nicht mal die Regierung in Gaza. Also die wurde von Israel mitfinanziert, um dagegen Stimmung machen zu können.
Genau, die wurde von Israel finanziert, um letztendlich einen Keil zwischen PLO, zwischen Westbank und eben Gaza zu treiben. Also Hamas ist eigentlich ein Kind Israels. Ne? Es ist keine Verschwörungstheorie, kann man überall nachlesen.
Und es gibt Artikel.
Ja, hat er selber gesagt. Ja. Also von daher.
Genau.
Ist alles schon sehr, sehr, sehr merkwürdig. Henrik M. Broder ist mir auch sehr negativ aufgefallen die letzten zwei Jahre, muss ich dazu sagen. Aber na, was soll man zu sagen? Fast alle von denen sind so. Ja. Also da fragt man sich auch, was machen sie eigentlich noch in den USA? Was machen sie noch in Europa? Warum ziehen sie nicht nach Israel, wenn Israel doch so wichtig ist?
Ja, das ist immer so eine gute Frage. Ben Shapiro hat darauf mal als Antwort gegeben, weil ich hier mehr Geld für Israel locker machen kann.
Genau.
Diese Dreistigkeit ist, also ich bin immer, auch wenn ich damit wieder eine RAF-Terroristin zitiere, Ulrike Meinhof, aber wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber wir können sie zwingen, immer dreister zu lügen. Ne? Ja, es ist unglaublich. Was denkst du, wird wenigstens Social Media und etwas diversifiziertere Nachrichten, Kommunikationsmittel uns retten oder glaubst du, wir sind verloren?
Ich weiß es nicht, aber also in den USA kippt die Stimmung momentan halt sehr. Das muss man halt beachten. In Europa noch lange nicht. In Europa ist man halt noch ein bisschen sensibilisiert. Ne? Aber in den USA kippt die Stimmung sehr, weil eben, wie du sagst, solche Leute wie Ben Shapiro oder Mark Levine, da ist die Maske gefallen. Da ist die Maske vollkommen gefallen und Leute sind halt schockiert, was sie von sich geben und was sie sagen. Die wollen jetzt auch Tucker Carlson, sind die auch voll dabei zu canceln und der ist halt mit einer, meiner Meinung nach, einer der rationalsten unbiased Journalisten, die es weltweit gibt. Aber ja, die sind halt hardcore dabei, den zu canceln und also was diese ja. Menschen von sich geben dort ist halt sehr grenzwertig und Leute wachen halt auf. Und die checken halt nicht, die sind halt nicht sehr gut im direkten PR, direkten Marketing, sind indirekt gut. Hier ein bisschen canceln, da ein bisschen canceln, alles halt in so einem Hinterraum. Aber sobald sie selber dann im Rampenlicht stehen und irgendwas sagen müssen, dann fällt die Maske schon sehr und dann merkt man eigentlich auch und sieht man auch, was eigentlich hinter diesen Menschen eigentlich steckt. Von daher wachen dort sehr viele Menschen auf, was eigentlich ziemlich gut ist. Denn man braucht die Diskussion. Und wegen, wie kann es sein, dass irgendwie eine 1% und 0,2% der Weltbevölkerung fast die ganze westliche Welt mehr oder weniger, ich will nicht sagen direkt kontrolliert, ja. Kontrolle ist in ganz, ganz vielen Ebenen, aber hier hast du eine NGO, da hast du eine NGO, hier hast du APEC, weißt du, hier hast du dann dies und das, Ananas, ne? Hier hast du halt die Medien, ja. Also wenn du mal schaust, wem gehören die größten Medien in den USA, das sind halt dieselben Menschen, ja, die auch an APEC spenden, ja. Das heißt, da muss man sich schon fragen, da sind halt sehr viele Sachen verbunden, das ist natürlich dann nicht ausschließlich so, will ich nicht sagen. Es gibt natürlich auch sehr viele christliche Zionisten, ja, das kann man, muss man ganz klar ehrlich zugeben. Es gibt auch andere Interessensgruppen, die vielleicht auch nicht das Beste für uns im Sinn haben, aber letztendlich führt das schon sehr viel auf Zionisten und jüdische Zionisten zurück, was momentan in den USA eben der Öffentlichkeit eben zugänglich gemacht wird an Informationen, was nicht.
Es gibt ja auch ultraorthodoxe Juden, die Antizionisten sind. Also,
genau, die gibt es auch. Die gibt es durchaus auch, ja.
Aber denkst du, ein Tucker Carlson ist noch cancelbar? Ich meine, der hat bei Fox News seinen Hut gezogen, ist unabhängig geworden und erfolgreicher als je zuvor.
Ist schwer, aber sie tun alles dran. Also Trump hat ihn jetzt, ich meine, er war mit Trump befreundet und Trump lädt ihn jetzt nicht mehr ein. Das heißt, aber wenn du zum Beispiel auf X, ich meine, sehr viele meiner großen Account-Kollegen, ja, die gehen bei Mar-a-Lago und ins Weiße Haus rein und raus. Und ich kenne viele von denen persönlich. Und einige von denen sind sehr krass antizionistisch und anti-Israel, aber die würden das auch öffentlich nie sagen. Die sagen mir dann so, hey, wenn ich einmal was dagegen sagen würde, ich wäre raus aus der Bubble, wird nicht mehr eingeladen. Dann bin ich irrelevant, dann komme ich nicht mit Informationen. Das heißt, es wird eben auch auf Leute, die eben die öffentliche Diskussion führen auch, ja, die eben sehr viel Content rausbringen auf mehreren Social Media Plattformen, die werden mehr oder weniger indirekt wird denen die Pistole auf die Brust gesetzt und sagt, ey, wenn du was gegen Israel sagst, du weißt, dann bist du weg vom Fenster. Und das machen eben sehr, sehr viele Leute mit. Also ich glaube, viele von denen sind auch pro Israel. Die würden natürlich nichts dagegen sagen, aber es gibt auch eben wirklich Riesen-Accounts, wo ich sage, mit Millionen Followern, die sind privat, gehen sie voll ab, ja. Die gehen da voll steil. Und ich so, boah, krass, ne, hier Hitler 2.0. Aber die sagen dann öffentlich gar nichts. Oder leicht pro Israel, ja, damit sie eben in der Bubble bleiben und dann eben vielleicht in Zukunft Chancen haben, darauf haben, auch in die Politik zu gehen. Das wollen einige von denen. Die wollen in den Kongress und so weiter und die wissen ganz genau, wenn sie die Wand nicht küssen, wenn sie kritisch sind, dann sind sie da weg vom Fenster, dann können sie keine politische Karriere mehr machen.
Ja, die Wand küssen, genau. Das ist ja auch so ein Milley-Thema wieder. So, da biedert man sich dem einen an und schon hat man einen Haufen Freunde in bestimmten Kreisen und kann sich mächtig fühlen, auch wenn, ja. Die Gegenrichtung wird halt immer dünner und bin nicht so sicher, was man dann noch entgegenhalten kann. Ich meine, ich glaube, Trau keine Promi hat man auch gesagt, die Verbindung von Epstein, Israel und Russland beziehungsweise Putin ist auch gar nicht so gering, wie man vielleicht meinen sollte. Also die sind da auch nicht so anti. Was hast du dann als Gegenpool noch? China? Japan hat jetzt kürzlich beim Iran-Krieg Trump die Treue bewiesen als Vasallenstaat, genauso wie Deutschland. Ne? Ja. Also, naja, international ist...
Es ist schwer, da gibt es eigentlich nichts.
Eines meiner größten, wie soll ich sagen, White Pills ist halt, sind die Kommunikationsmittel, wie wir schon im Prinzip angedeutet haben, dass du das jetzt auf so vielen Social-Media-Kanalen halt so dezentral publizieren kannst. Ich denke, selbst wenn Elon Musk umkippen sollte und hier ebenfalls in Zensurrichtung geht, dann würden wir uns auf Noster verlagern. Und da glaube ich, ist Zensur dann wirklich schwierig. Dann müsste fast die Regierung.
Unmöglich, ja.
Ja, da würden wir dann überall nordkoreanische Verhältnisse brauchen. Und ich glaube, so weit würde dann keine Regierung mehr gehen. Es geht nicht darum, dass ich ihnen nicht zutrauen würde, nicht böse genug dafür zu sein. Ich glaube, das ist einfach schwierig möglich, weil dann müssten sie Milliarden Menschen für einen sehr, sehr langen Zeitraum gleichzeitig informationstechnisch im Mittelalter halten müssen.
Genau,
viele Leute, so ein Kartell ist instabil. Das kannst du in einem Gebiet wie Nordkorea vielleicht gerade noch so machen, mit einer komplett homogenen Ethnie.
Ich glaube, die Leute da sind wahrscheinlich auch sehr kritisch und ja, das ist schwer.
Meinst du?
Schwer, aber sie versuchen es. Sie versuchen es, ne?
Die einzige Bastion
von Redefreiheit, die es momentan wirklich noch gibt, ist glaube ich, X. Und was ganz verrückt ist, ich glaube, Instagram, ja, war ja hardcore reguliert und hardcore zensiert. Ist sehr gelockert worden. Ja, ich glaube, der Zuckerberg ist ein Wicht, der weiß ganz genau, der merkt ganz genau, wo der Trend hingeht und da will er nicht seinen ganzen User verlieren. Ja, wenn du auf Instagram gehst, geh einfach mal, da geht's ab, ja, in den Kommentaren.
Ich bin auf Instagram, ich erhalte, Instagram ist wild. Auf Instagram generiere ich im Moment relativ viel Follower in immer kürzerer Zeit. Also ich meine, ich poste ja jetzt seit 2021 jeden Tag 10 Memes. Ja, also ich habe an Social Media Output ohne Ende. Auf Twitter ist mein Kanal am schnellsten gewachsen, das ist jetzt für dich kein Verhältnis, aber ich bin ja auch rein deutsch, ja. Aber auf Twitter bin ich bei 14.000, auf Telegram war ich lange relativ gut in diesem Verhältnis, aber das blieb bei 6.000, aber bei Instagram wächst es bei mir im Moment im Durchschnitt um 15 Follower am Tag. Und das ist schon nicht ganz so verkehrt. Ich habe jetzt, glaube ich, bald 19.000 Memes gepostet und auf Instagram bin ich so etwas über 9.000, erreicht die 10.000 Follower.
66.000 Posts, krass, wo nimmst du die Zeit her?
Ich mach das den lieben langen Tag, ne? Memes rausballern. Ja,
deine Memes sind echt Weltklasse, muss ich sagen.
Meine Memes sind aber auch teilweise aus der Corona-Zeit entstanden, aus einem Stück weit Verzweiflung, ja. Ich habe auch meinen.
Da hat man ja so viel Material, da konnte man jeden Tag 100 Memes machen, weil so viele Absurditäten,
Hab ich auch, ja. Und ich bin auch dabei geblieben, das habe ich auch immer wieder mal gesagt, ne? In der Corona-Zeit war es so, dass mir, deswegen bin ich dabei so lange geblieben, weil in der Corona-Zeit sind wir ja oft viel isoliert gewesen in Lockdowns und so weiter und so fort. Und da haben mir, als ich nur 200 Follower hatte oder sowas, haben mir halt Leute geschrieben, alle Leute um mich herum sind verrückt geworden. Die Leute auf meiner Arbeit, die Leute in meiner Familie, jeder, den ich kenne. Ich bin alleine zu Hause, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich gucke deine Memes und zumindest für 5 Minuten habe ich ein Lächeln im Gesicht. Es ist im Moment alles absolut wahnsinnig. Und es hat mir damals so, also jetzt vor 5 Jahren, so viel bedeutet, dass ich gesagt habe, das hier muss ich weitermachen. Und es hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt, bis dahin, dass ich halt so auch Videos gemacht habe und jetzt mich so viel um Ökonomie kümmere und eben Libertarismus weiterbringe, weil einfach ich das kann und das in Deutschland sonst keiner macht. Und sonst würde ich vielleicht auch irgendwas anderes machen.
Ja, hast in Deutschland sehr wenige Meme-Accounts, ne?
Also ich würde mir fast auf die Fahnen schreiben, dass ich, was
Snickling,
die rein Snickling deutsche Sprache angeht, mache nur ich. Snickling macht auch englischen Content.
Ja, stimmt.
Also das macht ihn natürlich auch sofort viel größer, ne? Der ist ja schon von Jordan Peterson und so weiter geteilt worden und so weiter. Also der soll das ja machen, um Gottes Willen. Es ist nur ein bisschen mein Markenzeichen, dass ich einfach den Content rein deutsch mache. Obwohl ich mich sehr viel, ich übersetze ja super viel, sonst käme ich ja nie auf den Output. Also ja, ist ja nicht so, dass alles ein Original-Content von mir wäre.
Nee, ich bin ja auch in der Meme-Gruppe drin, der US-amerikanischen, und die haben einen Output, das ist unglaublich. Ne? Vielleicht soll ich die nochmal dazufügen, dann hast du noch mehr Output.
Ja, klar.
Kannst
du machen. Dazu. Ja, klar.
Auf jeden Fall ist ein Meme ziemlich erfrischend, und weißt du, wenn je stärker die Zensur ist von der Regierung, desto wichtiger werden Memes, ja, weil Memes sind ein Werkzeug der Freiheit letztendlich, weil du zeigst eigentlich, mit einem Meme zeigst du, wie absurd etwas ist, ohne das oft direkt anzusprechen, ohne dass sie dich dadurch zensieren können.
Das sage ich in Memes selbst immer so häufig, Wenn die Realität die Satire überholt hat, dann brauchst du ja nur noch die Realität darzustellen, um den Leuten die Absurdität vor Augen zu halten. Dann kannst du quasi etwas im Original zitieren mit einem Bild und die Leute schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, also das ist tatsächlich unsere Welt. Wir leben halt in der Epoche der Geisteskranken und ja, das brauchst du nur noch als Output zu haben. Ich sag auch gerne Leuten, wir haben jetzt 2026, wenn du 2046 irgendwie als Opa oder als so dein Kind auf dem Schoß haben wirst und das heißt, Papa, erzähl mir oder Opa, erzähl mir von den 2020ern. Also du wirst es mir nicht glauben. Du wirst es mir nicht glauben, was die Leute mitgemacht haben. Das ist alles gaga und wahnsinnig. Naja, wir kommen ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ja. Ich könnte noch 2 Stunden mit dir weiter quatschen, aber ich würde sagen, das verschieben wir noch mal auf einen anderen Termin. Hast du noch eine Endbemerkung? Vielleicht auch noch mal eine White Pill? Bist du eher ein grundsätzlich geblackpillter Mensch? Ich sag ja gerne so, Auswandern ist immer dann für Leute ein Ding, wenn sie ein bisschen eine eigene Remote-Perspektive haben. Wir brauchen aber grundsätzlich beides. Ich vermittle gerne immer Leute an Staatenlos und Flaggentheorie-Menschen und so weiter und so fort. Wenn sie sagen, ich kann mit einem Laptop im Regenwald oder sowas arbeiten, aber es gibt Leute, die das nicht können. Und genau, bei denen kann man zwar Sachen optimieren, aber wir brauchen beides. Wir müssen die Regierung vor Ort ablenken, damit sie nicht die Welt als One World, New World Order oder sowas umprogrammieren können, weil da geht der Weg nun mal hin. Umgekehrt musst du dich selbst retten, bevor du wahnsinnig wirst. Deswegen, wir brauchen, glaube ich, ein bisschen beide Schienen. Und ansonsten, ein bisschen Internet, dezentrale Kommunikationsmedien, Bitcoin und solche Dinge sind da für mich immer so ein bisschen.
Also ich bin schon sehr geblackpilled, aber ich bin auch zum Teil gewhitepilled. Also weil die Welt ist halt grau, die ist halt nicht schwarz und weiß, ne?
Ja.
Also ich glaube schon, dass die Leute aufwachen. Ich glaube, wir befinden uns in a time of great awakening. Also jeder wird, ja, die Leute wachen halt auf. Aber auf der anderen Seite, die Blackpill-Seite ist eben, dass die Regierung, dass sie nicht aufhören werden und uns versuchen zu versklaven. Also ich glaube, letztendlich wird das Licht gewinnt immer über das Dunkle, ja. Irgendwann. Auf jeden Fall. Selbst wenn es für einen kurzen Zeitraum ist, wie es vielleicht in der BRD war, vielleicht war von 1950 bis 1970. Weil es für eine kurze Zeit ist immer wieder Licht da. Und ich glaube, das Dunkle wird nie für immer gewinnen, aber es gibt immer dunkle Epochen und dann wieder helle Epochen. Und ich glaube, wir finden es momentan am Anfang einer dunklen, aber es wird auch wieder hell werden. Also das ist halt meine Meinung. Und ansonsten, was ich den Leuten mal rate, ist, seid nicht so viel online. Es gibt Leute, die hängen dann irgendwie 6-7 Stunden dann und scrollen irgendwo und sagen, das macht man depressiv. Geht ein bisschen raus, macht ein bisschen Sport. Weißt du, die Welt ist nicht das alles, was man so online liest. Wenn ich auf meine Timeline gehen würde, wär meine Welt ja Krieg und Verderben, ja. Das heißt, ich gehe auch gerne mal raus. Mache ich jetzt auch in 10 Minuten. Ich wollt noch 2 Solarbatterien installieren. Und einfach mal sehen, dass eben die dass eben die echte Welt nicht nur das ist, was man online sieht. Und ich habe dich übrigens auch zugefügt in der Gruppe. Dann kannst du mal sehen, da sind 1000 Memes, kannst du dann recyceln, die sind halt auf Englisch. Viel
cool.
Funktionieren bei euch. Ja, auf jeden Fall, das ist so mein Take so ein bisschen. Einfach die reale Welt ist nicht nur das, was man online sieht. Und wenn man sich in der so einer eigenen Mikro- oder Meso-Umgebung es einigermaßen gemütlich macht, dann ist das Leben auch viel besser, weißt du? Weil wenn du dir alles so makromäßig anschaust, dann ist es ja, kann man sich sofort umbringen. Ja. Also am besten so gemütlich wie möglich machen und einfach das Schöne am Leben genießen und das eben so ein bisschen so White Pill, so von mir.
Das finde ich ein großartiges Schlusswort und damit, Simon, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind, drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken, vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.